Genau, heute geht es weiter in unserer Predigtreihe 40 Tage Liebe in Aktion. Und für alle Gäste oder die zum ersten Mal da sind, wir machen gerade als Gesamtgemeinde so ein Buch durch, 40 Tage Liebe in Aktion. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere, warum redet ihr dauernd über die Liebe? Predigt über Liebe hier, predigt über Liebe da. Mir hängt das Thema Liebe zum Hals raus. So, könnte man das manchmal meinen? Wenn wir aber in die Bibel schauen, dann lesen wir, Gott ist Liebe. Wir lesen den höchsten Auftrag oder das höchste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und so weiter und so weiter. Liebe ist ein riesengroßes Thema in der Bibel und deswegen beschäftigen wir uns auch 40 Tage damit, lesen ein Buch darüber. Und ich darf heute den dritten Teil machen und zwar das Thema, was die Liebe zurückhalten kann, woran Liebe scheitern kann, beziehungsweise die Falle des Vergleichens. Super spannendes Thema. Bevor ich aber starte, wer von euch war letzten Sonntag da? Weiß noch jemand das Thema? Weiß noch jemand das Thema? Sonst darf da unser Pastor Günther aus der letzten Reihe schreien. Ja. Wie Beziehungen entstehen, der Beginn echter Freundschaften. Das war das letzte Thema. Es ging darum, um Gemeinschaft. Es ging darum, um Beziehungen, um Freundschaften. Warum ist uns Menschen Freundschaft und Beziehungen so wichtig? Wir glauben als Christen, dass wir zu Gottes Ebenbild geschaffen worden sind. Gott lebt seit Anfang an in Gemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn wir zu seinem Ebenbild geschaffen worden sind, dann sind wir Wesen, die Gemeinschaft brauchen, die Freundschaft brauchen. Und deswegen ging es um Beziehungen. Das ist die Kostbarkeit von Beziehungen. Das Problem ist, Beziehungen wachsen nicht auf den Bäumen. Beziehungen sind eine Frucht des eigenen Handels. Manchmal ist das so, dass wir uns wünschen, dass Freunde in unser Leben treten, dass wir intimere, tiefere Beziehungen haben. Aber die kommen eben nicht, wenn ich auf dem Sofa zu Hause sitze und Netflix schaue. Beziehungen sind teilweise oder sind auch die Frucht unseres eigenen Handels. Und dann hatten wir es von den Eckpfeilern einer Beziehung. Zeit nehmen und wahrnehmen, praktische Unterstützung und Wertschätzung. Die drei und die sind zusammengefasst in einem, geht so mit dem anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Nicht nur im Negativen, also wenn ich nicht will, dass mir einer gegen Schienbein tritt, dann trete ich auch dem anderen nicht gegen Schienbein, sondern auch im positiven Sinn. Wenn es mir wichtig ist, dass ich wahrgenommen werde, wenn es mir wichtig ist, dass mir jemand zuhört, wenn es mir wichtig ist, dass ich praktische Unterstützung bekomme, dann ist auch an mir, das selber zu geben, selber zuzuhören, selber unterstützen, selber wahrzunehmen und so weiter. Das war das Thema. Letzte Woche kann man auch auf unserer Homepage nachhören. Und jetzt das Thema, woran Liebe scheitern kann, die Falle des Vergleichens. Wir glauben ja, habe ich gerade schon gesagt, Gott ist Liebe. Wir glauben, dass wenn wir zum Glauben gekommen sind, dass der Heilige Geist in uns lebt. Epheser 1. Und wir dadurch, steht Römer 5,5, die Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Also in unseren Herzen ist die Liebe in vollem Maße. Die Frage ist, wenn wir gefüllt sind mit der Liebe Gottes, warum sind wir Christen nicht immer überfließend von Liebe? Warum sind wir manchmal so bruttlerisch unterwegs? Es steht nicht, die Liebe wird kommen, sondern die Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Also sie ist schon da. Warum laufen wir manchmal durchs Leben, nicht immer, so nicht sonderlich viel Liebe, nicht sonderlich viel Motivation und Hoffnung da, sondern eher bedrückt und mit dem Kopf nach unten. Warum ist das so? Und ich habe da ein kleines Bild dabei. Jetzt hoffe ich mal ganz stark, dass es auch funktioniert. Ich habe eine Vase dabei. Meine Jugendlichen kennen die Vase. Und ich habe hier Wasser dabei. Ich konnte nicht so gut einschätzen, wie viel da reinpasst. Also quasi das Herz.
Entschuldigung.
Das Herz ist symbolisiert diese Vase. Und ich bin jetzt quasi der Herr. Und ich schütte den Heiligen Geist quasi in euer Herz hinein. Und ich sehe, dass die Vase nicht ganz sauber ist. Ist schon ein bisschen Dreck im Herz. Na ja. Auf jeden Fall. Ich schütte das Wasser rein, quasi, Römer 5,5. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Was könnte das jetzt zurückhalten? Ich wusste gar nicht, dass da so viel reinpasst. Da geht noch die dritte Flasche. Tun wir auch noch irgendwo rein. Also die Liebe ist in vollem Maße in unsere Herzen ausgegossen, kann man sagen. Okay. Und jetzt habe ich noch was anderes dabei. Motoröl. Wusstet ihr übrigens, welche Farbe hat Motoröl? Golden. Na, ich war davon überzeugt, dass Motoröl grundsätzlich schwarz ist. Dass man es auch richtig schön von hinten sieht. Motoröl ist golden. Was passiert? Das Motoröl schwimmt oben. Bisschen Liebe Gottes ist noch oben drauf. Aber dieses Motoröl, wir stellen uns mal das als schwarze Schicht vor, das ist jetzt die goldene Schicht. Diese schwarze Schicht hier drückt die Liebe in unserem Herzen nach unten. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und was könnte diese goldene schwarze Schicht sein, die die Liebe in unserem Leben zurückhält? Was könnte diese Schicht sein? Und ich glaube, in unserem Leben, in jedem Einzelnen von uns sieht es unterschiedlich aus. Aber grundsätzlich ist diese Schicht hier, sind Denkweisen, sind Paradigmen in unserem Kopf, wie wir Dinge wahrnehmen. Beispiel, steiles Beispiel, Bitterkeit. Vielleicht sitzt der eine oder andere hier, der wirklich viel, viel Leid in seinem Leben erfahren hat. Wo Menschen gestorben sind, wo man mit Füßen getreten wurde, wo Beziehungen zu Bruch gegangen sind. Und all diese negativen Erfahrungen können so eine Schicht sein. Dass das Herz bitter geworden ist, dass man zynisch geworden ist, dass man sarkastisch geworden ist, dass man grundsätzlich skeptisch geworden ist. Ach, was will mir die Welt schon bringen? Ja, die Liebe Gottes ist in meinem Leben, aber was will die Liebe denn? Was will die Welt denn von mir? Bitterkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, jetzt stehst du da oben, bist jung, hast ein behütetes Leben gehabt, das stimmt. Und trotzdem ist eine biblische Wahrheit, dass Bitterkeit die Liebe zurückhalten kann, nach unten drücken kann. Das lesen wir auch im Hebräerbrief. Und da heißt es wie folgt: Achte darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Was steht hier? Die Bitterkeit zerstört nicht nur die horizontale Ebene, unsere Beziehung zu unserem Gott, sondern die hat auch Auswirkungen nach außen. Zu unseren Nächsten, zu unserer Gemeinde kann es Auswirkungen haben. Bitterkeit kann so eine goldene Schicht sein in unserem Leben, die nach unten drücken. Das ist aber jetzt bloß ein Beispiel gewesen, das war jetzt nicht mein Hauptthema heute. Die nächsten Tage in unserem tollen Buch, ich habe es jetzt nicht dabei, werden noch weitere Sachen behandelt. Oberflächlichkeit zum Beispiel. Oder eine grundsätzliche Unzufriedenheit kann auch so eine Schicht sein. Aber ich gehe heute auf ein anderes Thema ein, und zwar die Falle des Vergleichens. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so gestrickt, und ich glaube viele andere auch, dass man so durchs Leben geht und man schaut sein Leben an und man schaut sich immer, oder wir neigen dazu, immer ziemlich genau das Leben der anderen anzuschauen. Was hat er materiell? Wie sieht die Wohnung aus? Wie sieht das Auto aus? Wie sieht seine Rolex aus? Glänzt sie oder nicht? Was hat er von Computer? Wie sehen die Beziehungen aus? Wie sieht die Ehe aus? Die Familie? Die Freunde? Wie ist er begabt, musikalisch, oder kann er dienen? Ist er praktisch begabt, dass er weiß, welche Farbe Motorenöl hat und so weiter? Wie sind die Leute geschaffen? Was haben die Leute? Und dann, man betrachtet den ganzheitlichen Mensch und dann schaut man, was hat man selber? Wie sieht es bei mir aus? Und da gibt es eine Reaktion, was könnte es sein? Neid und Eifersucht. Die Falle des Vergleichens. Ich schaue darauf, was die andere Person hat, dann schaue ich darauf, was ich habe, und was kommt raus? Möglicherweise Neid und Eifersucht. Warum hat der sich jetzt einen neuen Audi A6 leisten können und ich fahre mit einem 20 Jahre alten Twingo durch die Gegend? Warum hat der sich ein Haus gekauft und ich bin zur Miete? Warum hat er eine funktionierende Familie und ich nicht? Warum hat er jenes und ich hab's nicht? Warum ist er so unglaublich begabt, unser Pianist Tobi? Warum kann er Piano spielen und singen und den Lobpreis leiten gleichzeitig? Und warum kann ich's nicht? Warum? Neid und Eifersucht. Das geht auch im Geistlichen, ne? Geistlichen Gaben. Ja, ich weiß, der Heilige Geist gibt die Geistesgaben, wie er will. Aber warum kann er in Zungen reden und ich nicht? Er ist doch gar nicht so geistlich wie ich. Eigentlich sollte ich das haben. Neid und Eifersucht. Neid und Eifersucht. Das ist ganz spannend. Ich habe da aus dem Buch habe ich eine Definition rausgezogen. Neid bedeutet, anderen Gottes Güte in ihrem Leben nicht zu gönnen, während man gleichzeitig für Gottes Güte im eigenen Leben blind ist. Definition. Bei mir fehlt in der Definition ein Stück weit das Haben wollen. Ich sehe das nicht nur im anderen in seinem Leben, sondern eigentlich möchte ich es auch haben, eigentlich möchte ich es für mich haben. Ich bin studiere in Korntal, da wo jetzt der Jassi kommt, Jassi Erik, der Dozent. Und ich hatte eine Vorlesung und eine Frau neben mir saß da und hat den 15 Zoll MacBook Pro in Spacegrau. Wunderschönes Gerät, riesen Touchpad, eine Rakete. Und ich saß daneben und habe gedacht, das Ding will ich haben. Warum braucht die Frau das überhaupt? Und dann hat sie mir erzählt, dass die Missionarin in Kamerun ist, in Afrika, und dass sie da einen Radiosender hat und dass sie über den Radiosender viele Menschen mit Jesus erreicht und dass sie auch die Social-Media-Arbeit für die macht. Und sie hat gesagt, ich konnte mir das Gerät nicht selber leisten, bin Missionarin, ich habe das vom Missionswerk bekommen und bin jetzt so fröhlich, freue mich so drüber, dass ich jetzt eine schnelle Maschine habe, mit der ich arbeiten kann. Und ich saß da und habe gedacht, oh Mann, Neid, völlig am falschen Platz. Was ähnlich neben dabei läuft, ist die Definition von Eifersucht, starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe oder einen Vorteil mit einem anderen teilen zu müssen oder an einen anderen zu verlieren. Beispielsweise unsere Gemeinde wächst und wächst und wächst und ein neuer Jugendpastor kommt und Celebration, unser Jugendgottesdienst explodiert, es kommen viele Leute, Gruppen- und Kreisarbeiten wachsen, sie müssen sogar in einen kleinen Saal, weil unten kein Platz mehr ist und ich stehe da und denke, jetzt kriegt der die ganze Anerkennung und ich nicht. Das ist Eifersucht. Man merkt, das sind komische Denkweisen und doch sind sie oftmals in unserem Leben so drin, dass wir das andere sehen. Wir sehen auf den anderen und denken, eigentlich will ich das haben. Eigentlich gehört es mir und es gehört nicht dir. Das ist eine schwarze Schicht, die Liebe nach unten drückt. Das Spannende ist, es ist in der Bibel, zieht sich durch die gesamte Bibel durch, kommt immer und immer und immer wieder vor. Ganz am Anfang von der Bibel, Kain und Abel, beide opfern. Und Gott nimmt das Opfer vom Abel an. Was macht der Kain? Warum? Warum hast du nur sein Opfer angenommen und nicht meins? Und er erschlägt ihn. Oder Josef kriegt von seinem Vater ein schönes Leintuch, ein schönes Hemd, weil der Vater ihn mehr liebte. Und die Brüder sagen, warum kriegt nur er das Tuch? Warum kriegt nur er die Anziehsachen? Und dann prahlt der Josef natürlich auch noch mit seinen Träumen. Was machen sie? Neid und Eifersucht. Sie schmeißen ihn in den Brunnen und verkaufen ihn. Neid und Eifersucht kommt auch in den 10 Geboten vor. Man hört es bei Saul und bei David. David ist ein großer Kriegsherr. Und dann hört er Saul. Saul hat 1000 getötet, David aber hat 10.000 getötet. Singt das Volk. Was macht das Herz vom Saul? Eifersucht. Warum bin ich nicht mehr der große Sieg? Warum bin ich nicht mehr der große Herrscher, der große Kriegsherr? Und warum ist es jetzt David? Und auch wenn man ins Neue Testament reinschaut, wenn man sich mal die Apostelgeschichte durchliest, ist es spannend, dass da immer und immer und immer wieder Neid und Eifersucht drin vorkommt. Die Apostel tun große Wunder, Apostelgeschichte 5, große Wunder und was wird geschrieben? Das Volk rannte zu ihnen und hörte zu und die Juden waren eifersüchtig. Warum geht ihr zu denen? Oder bei den Missionsreisen von Paulus, die Leute gehen zum Paulus und hören ihm zu und die Juden, warum geht ihr zu ihm und seid nicht mehr bei uns? Eifersucht, eigentlich solltet ihr zu uns kommen. Und dann merkt man, das läuft auch einer geistigen Erneuerung entgegen. Die Juden, die Apostel hatten die Botschaft, dass der Messias da ist und die Juden waren so damit beschäftigt, eifersüchtig zu sein, dass sie gar keine Ohren hatten für die frohe Botschaft, dass ihr Messias da ist. Gegenläufig. Was haben all die Geschichten gemeinsam? Es waren krasse Geschichten mit Mord und Totschlag und Verkauf in die Sklaverei. Und dennoch haben sie eines gemeinsam. Neid und Eifersucht drückt die Liebe Gottes nach unten. Dass keine Geschwisterliebe mehr da ist, dass der Anstand verloren gehen kann. Drückt die Liebe zur Seite. Und genauso ist es in unserem Leben oftmals auch. Wenn ich das haben will, was der andere hat, dann kann ich nicht gleich liebevoll mit ihm umgehen, wie ich es eigentlich sollte. Neid und Eifersucht drücken die Liebe Gottes nach unten. Neid und Eifersucht kann aber auch in die andere Richtung ausschlagen. Und da hat Rick Warren, das ist der gute Mann hier, hat einen Satz geprägt, der hat gesagt, wer sich mit anderen vergleicht, steht in einer doppelten Gefahr. Entweder er wird stolz oder er wird neidisch. Stolz. Eigentlich ist so, dass ich unheimlich gut Piano spielen kann und ich habe mich gefreut, dass sich der Tobi die ganze Zeit vergriffen hat. Ich kann es viel besser wie er. Und es fühlt sich so gut an. Eigentlich gehört er da gar nicht hin, sondern ich gehöre dahin, Tobi. Gruß an dich. Ich kann kein Piano spielen. Aber ihr merkt den Gedanken. Stolz. Oh, der fährt so ein Auto, ich fahre ein besseres. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Es kann auch manchmal in ethischen Fragen kann es einen ganz komischen Flow annehmen. Ja, eine ganz komische Richtung annehmen. Wie die Frau Müller ist mit dem HXY fremdgegangen. Wie? Wirklich? Und es kann echtes Bedauern sein, es kann Anteilnahme sein, aber es kann auch sein, boah, es fühlt sich so gut an, dass in meiner Ehe alles richtig läuft und ich jetzt über der Frau Müller stehe und ich schaue auf die Frau Müller runter. Das ist nicht wirklich Anteilnahme, sondern es ist Stolz, weil es sich einfach gut anfühlt, ethisch besser dazustehen wie die Frau Müller. Und das ist nicht richtig. Auch an dieser Stelle kann Beziehung untereinander kann nicht mehr funktionieren, weil wenn wir miteinander reden, dann steckt meine Nase so weit im Himmel drin, dass ihr nur in meine Nasenlöcher schauen könnt, anstatt mir in die Augen zu schauen in einem Gespräch. Und es ist nicht das, was Jesus lehrt. Was lehrt Jesus? Liebt einander, dient einander, ordnet euch gegenseitig unter und richtet nicht. Wow, das ist was völlig anderes. Stolz, eine Masse, die nach unten drückt. Stolz. Also wir halten fest die Falle des Vergleichens. Ich schaue, was ich habe, ich schaue, was der Nächste hat, kann in zwei Richtungen ausschlagen. Neid und Eifersucht und Stolz. Und ich finde es so genial, dass wir einen Gott haben, der uns von dem ganzen Quatsch befreien kann. Manchmal denken wir ja als Christen, okay, ich bin jetzt gläubig geworden und all meine Denkweisen und alles Schlechte prallt von mir ab und ich lebe nur noch wie ein Heiliger und so ist es halt nicht. Sondern wir leben in schlechten Denkweisen können wir noch als Christen leben. Und das Geniale ist, dass unser Gott kein Gott des Stillstandes ist, sondern er mit uns unterwegs ist und diese Denkweisen, diese Paradigmen brechen will. Wisst ihr, wie man Öl aus dem Meer rauszieht? Jetzt war es doch in Mexiko, war bei, wie hießen sie, BP, ist das Öl in Ozean geflossen, der Golf von Mexiko. Wisst ihr das noch? Ja? BP tankt auch ihren Golf voll quasi. Wie kann man das wegkriegen? Wie kann man das Öl wegkriegen? Man kann es absaugen, genau, man kann es eindämmen und absaugen. Was mir aber noch viel besser gefällt ist, man kann es verbrennen. Ich habe mir überlegt tatsächlich, ob ich nicht das Öl hier oben anzünden will, aber brandschutztechnisch ist es vielleicht nicht optimal. Zudem verreckt es wahrscheinlich da meine Vase. Aber trotzdem, man kann das Öl abbrennen. Und das Schöne ist, der Heilige Geist wird auch als Feuer beschrieben. Feuer, der das Öl verbrennt. Und ich finde das Bild so unglaublich genial, dass Gott sagt, hey, du hast hier Denkfehler, wirklich. Da ist Sünde in deinem Leben, aber das muss nicht da bleiben. Die Liebe muss nicht da unten schwimmen, sondern sie soll bis ganz oben hin. Und der Heilige Geist möchte es aus deinem Leben rausnehmen. Im Galaterbrief steht es ganz arg toll. Da steht, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, neidet und eifersüchtig seid und stolz seid, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Im Kontext danach wird dann so der Lasterkatalog geschrieben, also quasi definiert, was das Fleisch ist, also Unzucht und Götzendienst und auch Neid steht auch drin und Eifersüchteleien. Und dann stehen die Früchte des Geistes drin, Liebe, Langmut und Freude. Beide Sachen, Fleisch und Geist, sind entgegengesetzt, sind diese zwei Sachen. Vielen Dank. Sind entgegengesetzt. Und ich glaube, gerade in solchen Sachen, wenn uns das bewusst wird, dass wir solche Denkweisen in unserem Herzen haben, wenn wir sehen, dass wir diese Ölschicht haben, dann ist es unsere Aufgabe, wirklich zu Gott zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, da ist Öl in meinem Herzen und ich bitte dich, dass du es verbrennst, dass du es rausnimmst. Buße, kommen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich danke dir, dass du am Kreuz dafür gestorben bist, und Umkehr. Und wieder zu sagen, Herr, ich möchte neu im Geist wandeln. Ich möchte neu nicht nach dem Öl leben, sondern hier unten möchte ich leben. Neu im Geist zu wandeln. Aber das braucht bei uns, braucht es einen aktiven Schritt, wo wir zu Gott kommen und sagen, Herr, nimm's raus. Und er vergibt uns. Und manchmal ist es ja so, dass Gott wirklich einen Schlag tut und dann sind all unsere schlechten Denkweisen weg. Aber manchmal ist es auch einfach ein Prozess, wo wir dann tagüber im Alltag uns mal selber reflektieren. Warum reagiere ich denn jetzt so, wie ich gerade reagiere? Warum habe ich gerade so eine Herzenshaltung der Person gegenüber, wie ich sie gerade habe? Selbstreflexion und zu sagen, Herr Jesus, ich handle gerade aus Neid raus. Herr, ich handle gerade aus Stolz heraus. Nimm es weg, ich möchte im Geist wandeln und sich wieder neu auf die Liebe konzentrieren. Das ist was Proaktives, was wir in unserem Leben tun. So schön, dass Gott nicht von alleine das Steuer übernimmt, sondern dass er uns das Steuer überlässt, aber dann doch mit uns unterwegs ist. Wir haben da eine Selbstverantwortung. Ich möchte euch jetzt herausfordern, die Band kann schon nach vorne kommen, wirklich eine Zeit der Stille, 3-4 Minuten, wo man selber schaut, vielleicht ist Neid, Eifersucht und Stolz, vielleicht ist Bitterkeit, vielleicht ist irgendeine andere Schicht, wo wir jetzt in der Zeit der Stille Gott unser Herz hinhalten und sagen, Herr, wo sind Dinge in meinem Leben, wo sind Denkweisen in meinem Leben, die deine Liebe zurückhalten, die dem zurückhalten, dass ich eigentlich überströmen will von deiner Liebe und Menschen von dir begeistern möchte. Und dann auch die Entscheidung, Herr Jesus, ich möchte nicht mehr in den alten Denkweisen leben, nimm es weg und ich möchte neu in deinem Geist wandeln. Eine Zeit der Stille.